Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Mit großen Schritten nähern wir uns Wimbledon. Ja, die Zeit im Jahr ist gerade angesagt, wo wir ganz viele verschiedene Turniere in Deutschland haben. Alles auf Rasen größtenteils, natürlich auch kleinere auf Sand in der Regel. Ja, und da wollen wir natürlich heute ein paar Sätze zu verlieren. Aber wir werden heute auch schon, ja, so einen ersten kleinen Ausblick natürlich Richtung Wimbledon machen. Und das machen wir zu zweit. Hallo Henrike.
Hallo Daniel.
Ja, Tobi setzt in dieser Woche noch einmal aus, bevor wir dann in der nächsten Woche, so haben wir gerade festgestellt, ja auch schon wieder eine große Vorschau haben auf Wimbledon. Denn in der nächsten Woche geht dort die Qualifikation los. Die Woche drauf dann startet das Hauptfeld. Dann sind wir sogar schon im dritten Grand Slam des Jahres. Ja, und ich sagte es gerade im Vorwege, in Deutschland ist aktuell viel los. Diese Woche die Männer in Halle, die Frauen in Berlin. Nächste Woche haben wir zum Beispiel auch noch Bad Homburg. Wir hatten letzte Woche Stuttgart. Also es ist wirklich gerade auf deutschem Boden viel geboten. Und Henrike, lass uns vielleicht sogar ganz zu Anfang nochmal einen kleinen Blick nach Stuttgart werfen, denn da hatten wir einen Premierensieger auf der ATP-Tour, Jack Draper, auf den wir ja eigentlich gerade in den letzten Jahren vor allem auf Rasen immer mal wieder geschaut haben, da er dort auch, das war noch im Queen's Club, so zum ersten Mal auf sich aufmerksam gemacht hat, hat dort mal Jannik Sinner geschlagen vor ein paar Jahren, der allerdings zu der Zeit, ich glaube, noch irgendwie um 20 in der Weltrangliste lag. Und ja, jetzt feiert Jack Draper seinen ersten ATP-Titel, wie es hätte sein sollen, auf Rasen. Damit schließt sich so ein bisschen der Kreis. Und ja, wir können, glaube ich, sagen, wir haben da einen Spieler gesehen, der aber gezeigt hat, dass er wahrscheinlich nicht nur auf Rasen in der nächsten Zeit vielleicht auch mal hier und da zum erweiterten Favoritenkreis ziehen könnte.
Ja, warum nicht? Also das muss man jetzt schauen. Als Brite ist natürlich Jack Draper das Rasentennis sehr, sehr nah. Das merkt man schon, dass die einfach einen anderen Bezug dazu haben. Ich glaube auch, ja, es einfach mehr gewohnt sind, weil sie es häufiger spielen. Und dass Jack Draper das Zeug dazu hat, Turniere zu gewinnen und oben mitzuspielen, das ist, wie du ja gesagt hast, schon seit einer ganzen Weile bekannt. Und jetzt hat er sein Potenzial auch mal ausgespielt. Also ich meine, ich gehe jetzt noch mal durch. In der ersten Runde Ofner geschlagen, dann Giron, Tiafoe, Nakashima und am Ende im Finale Berrettini, Matteo Berrettini, der Stuttgart schon zweimal gewonnen hat. Das ist nicht so schlecht. Und Jack Draper scheint jetzt auch einen Lauf zu haben, weil in London macht er da weiter, wo er aufgehört hat. Hat jetzt auch Alcaraz geschlagen. Insofern muss man mal schauen. Also ich denke, der erste große Test wird jetzt sein, Wimbledon vor Heimkulisse, mal zu gucken, wie geht man damit um, wenn man gut drauf ist und dann auch zu Hause spielt und entsprechend die Erwartungen hoch sind. Ja, und dann muss man mal gucken, wie es sein wird, wenn es dann weitergeht auf Hartplatz mit einem kurzen Intermezzo auf Sand nochmal bei den Olympischen Spielen, falls Jack Draper da antritt. Er ist britische Nummer 1, also müsste er eigentlich können. Wobei, es wurde nach den French Open die Liste gemacht, aber er sollte wahrscheinlich trotzdem drin sein. Ja, und da muss man mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ich finde es immer ein bisschen schwierig zu sagen, da wirst du auch woanders gut sein, wenn jemand jetzt so seinen ersten Lauf hat. Weil da muss man immer gucken, ist das jetzt was Beständiges oder mal so ein One-Hit-Wonder. Ich gehe bei Jack Draper nicht davon aus, aber ich will jetzt auch nicht zu viel da rein interpretieren.
Ja, wer nachweislich schon kein One-Hit-Wonder mehr ist, und damit gehen wir jetzt mal in die aktuelle Woche, Jan-Lennard Struff. Zeitpunkt der Aufnahme, wir sind hier gerade so am Freitagvormittag unterwegs. Er hat in Halle Stefanos Tsitsipas geschlagen, spielt jetzt im Viertelfinale, für uns zumindest noch, gegen Jannik Sinner. Wenn ihr das hört, wahrscheinlich das Duell schon gelaufen. Ja, und Henrike, mir ging es so ein bisschen so, ja, er hat Tsitsipas geschlagen. Das ist an sich natürlich eigentlich eine Nachricht. Aber ich glaube, so vor 2, 3 Jahren wären wir da irgendwie auch noch ein bisschen anders mit umgegangen.
Ja, ich glaube, vor 2, 3 Jahren hätten wir gesagt, way, Struffi schlägt Tsitsipas und dann hätte das schon gereicht. Und jetzt denkt man so, okay, das ist gut, das musst du auch erstmal hinkriegen. Ich meine, man muss zur Einordnung fairerweise sagen, es ist auf Rasen und das ist meiner Meinung nach Tsitsipas schlechtester Belag und beim Struffi definitiv ein guter Belag, wobei ich finde, dass Struff eigentlich gar keinen richtig schlechten Belag hat. Aber man erwartet mehr von Struff inzwischen und was ich gut finde, weil man einfach weiß, dass das kann. Und das hat er auch gezeigt und mich freut es auch, dass er nach Stuttgart, wo er dann ja rausziehen musste, weil er, glaube ich, eine Erkältung hatte oder sowas, dann doch so schnell A, wieder fit ist und B, auch es zu keinem Leistungsabfall gekommen ist. Ja, jetzt spielt er gegen Yannick Sinner, da muss man natürlich schauen. Auch Sinner ist sehr gut drauf, hat richtig Freude auf Rasen mit 2 Becker-Hecht erinnernden Punkten und all sowas, die auf Social Media, wer Bock hat, sich das anzugucken, rauf und runter gefeiert wurden. Ich bin gespannt, aber ich stimme dir zu. Also ich glaube, man erwartet sowas von Jan-Lennard Struff inzwischen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ja, ich finde es aber gut, dass man das von ihm erwarten kann.
Ja, also erwarten natürlich in dem Sinne, dass du, wie du gerade sagtest, dass an sich eigentlich keine Meldung mehr ist, dass man jetzt von Sensation oder so spricht. Und genau, also darauf wollte ich hinaus, es unterstreicht natürlich, dass man ihn mittlerweile doch zur erweiterten Weltspitze zählt. Das kann man, glaube ich, so sagen. Klar, natürlich ist hier nicht nur der Heimvorteil, sondern auch der klare Untergrundvorteil echt mit anzumerken. Ich glaube auch, dass ein Stefanos Tsitsipas über diese Niederlage jetzt gar nicht so lange nachdenken wird, ja, weil er halt selber weiß und Jan-Lennard Struff das ja auch schon selber bewiesen hat, dass er natürlich mit seiner Art Tennis zu spielen auf dem Rasen ja dann doch wahrscheinlich am Ende einfach gewisse Vorteile hat, die ein Stefanos Tsitsipas nicht so richtig ausspielen kann. Von daher, ja, jetzt gegen Jannik Sinner, ich sag das gerade, müssen wir jetzt gar nicht groß drauf schauen, weil wenn diese Folge erscheint, wird das schon wieder Vergangenheit sein. Ja, Alexander Zverev hat sich auch noch durch die ersten beiden Runden gespielt. Aber ich muss sagen, Henrike, auch da war ich jetzt so, ja, erwartet man natürlich einfach von ihm.
Man erwartet das absolut von ihm, ja, gerade von dem Alexander Zverev. Wobei ich sagen muss, was ich bis jetzt von ihm gesehen habe, man merkt einfach, dass er sich mit diesem ganzen Surf and Volley ans Netz gehen einfach mehr angefreundet hat. Ich finde, Rasentennis sieht bei ihm jetzt inzwischen auch viel sicherer aus. Du hast nicht so das Gefühl, dass das so ein jedes Mal, wenn er ans Netz stürmt, du denkst so, ah, ob das gut geht. Das ist auch sehr schön. Aber was mich bei Zverev ehrlich gesagt viel mehr interessiert hat, ist, wie geht er mit dieser French Open-Finalniederlage um? Und die scheint da zumindest äußerlich ganz gut weggesteckt haben. Klar, es ist auch ein bisschen Zeit vergangen, aber das muss ja auch nicht sein, dass das immer so ist. Und da war ich auch, was heißt positiv überrascht, aber da habe ich gedacht, okay, scheint er wirklich abgehakt zu haben, er hatte gute Laune. Ja, sein Bruder Mischa ist natürlich vor Ort und macht die On-Court-Interviews. Das hilft sicherlich auch, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass in Halle viel getan wird, dass sich die Spieler auch wirklich wohlfühlen. Insofern ist es einfach, glaube ich, gut zu wissen, dass er das so hinter sich gelassen hat. Und ich glaube, du hattest das ja letzte Woche auch angesprochen. Auf Rasen erwartet man von Zverev natürlich am allerwenigsten von allen Belägen. Insofern kann das natürlich auch sein, dass es ihm jetzt wirklich hilft, dass er sagen kann, ja, jetzt gucke ich halt mal, was passiert.
Ja, richtig, genau. Also, wobei ich sagte es ja gerade, an sich ist jetzt auch keine Meldung wert, dass er im Viertelfinale steht in Halle. Also, weil qua seiner Überlegenheit man das dann doch erwartet. Aber es stimmt, also trotzdem geht jetzt keiner davon aus, dass er automatisch in Halle irgendwie den Titel holt. Da glaube ich jetzt aktuell auch noch nicht dran, aber wer weiß, vielleicht belehrt er uns ja eines Besseren. Und ja, er hat es ja sogar auch selber gesagt, also dass diese Finalniederlage in Paris für ihn abgehakt ist. Er meinte dann, er hat ja noch Ziele auch, die er erreichen möchte dieses Jahr. Und Deswegen kann er sich da jetzt nicht ewig lange mit beschäftigen und dem nachweinen. Meine Worte, nicht seine. Aber so gebe ich sie jetzt mal wieder. Glaube ich ihm sogar auch, dass das irgendwie so ist. Da ist wahrscheinlich auch echter Vorteil einfach, dass natürlich Tennis ja so wahnsinnig schnelllebig ist und du vor allem auch den Ort relativ schnell wechseln kannst. Speziell ist natürlich wirklich, dass dann er quasi ja für Olympia dann genau an diesen Ort wieder zurückkehrt. Aber ich kann mir sogar vorstellen, dass auch das gar nicht so ein Thema ist für ihn, denn er hat ja zumindest eher den Vorteil, dass er aus den letzten Olympischen Spielen gute Erinnerungen rausziehen kann. Und ich denke mal sogar auch, dass das dann überwiegt. Ja, Henrike, noch mal einen Blick nach Berlin. Wir hatten im letzten Jahr ein schon sehr, sehr gut besetztes Turnier dort. Und wir haben darüber gesprochen, dass wenig Zuschauer da sind, dass dieses Turnier viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Und ja, wenn man jetzt diese Woche guckt, also natürlich, ich sagte es gerade, ne, Halle parallel auch noch in Deutschland, das war in den letzten Jahren ja auch so, da ist medial natürlich automatisch mehr Aufmerksamkeit drauf, obwohl, ich würde jetzt mal behaupten, vom Ranking her Berlin eindeutig besser besetzt ist. Worauf wir uns aber insgesamt verlassen können, ist leider, dass die deutschen Damen da nicht so viel holen. Das ist auch ein bisschen schade und wahrscheinlich fürs Turnier nicht das Positivste.
Wahrscheinlich nicht. Man muss natürlich auch sagen, dass wir zurzeit so ein kleines Fußballturnier in Deutschland haben, das die Aufmerksamkeit natürlich auch noch mal ein bisschen abzieht, weil Fußball in Deutschland ja doch, glaube ich, auch noch ein bisschen wichtiger ist als Tennis. Ich fand das ja auch so ulkig, dass in Halle die wirklich ein offizielles Statement rausgeben mussten, warum sie Alexander Zverev gleichzeitig zum Spiel der deutschen Nationalmannschaft angesetzt haben. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, ganz ernsthaft, Leute, Tennis spielen ist nun mal Zverevs Job. Und dann kann es halt schon mal passieren, dass er nicht, dass er dann halt nicht, oder dass er dann halt gleichzeitig spielen musste. Da konnte ich die Aufregung über den DFB, dass er, nee, oder Bayern, wer war es, der zum Finale der Basketballjungs, die das erste Mal den Weltmeistertitel geholt haben, dass man da zu der Zeit so ein Brett verkündet, das hatte ich noch mehr verstanden, aber das fand ich schon sehr lustig. Ja, aber Berlin als Turnier, ich weiß nicht warum, aber ich habe dasselbe Problem, dass das in mir emotional nicht so viel auslöst und das liegt noch nicht mal daran, weil die Deutschen wieder so früh rausgeflogen sind. Sondern irgendwie, das war schon immer so, keine Ahnung, ob das daran lag, dass dieses Turnier ja so ein bisschen zur Corona-Zeit angefangen hat und da vielleicht du nicht so eine Startemotion hast, ich weiß es nicht, aber an mir läuft das auch sehr vorbei, obwohl sich natürlich die Viertelfinals echt sehen lassen können. Ich meine, Goff gegen Jabeur, Pikula, Siniakova, Azarenka, Rybakina und Kalinskaya gegen Sabalenka kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Aber woran genau das liegt, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß nicht, hast du eine Theorie, warum da der Funke nicht so überspringt? Aber es holt mich auch emotional jetzt nicht so ab, ehrlich gesagt.
Also, was mir da an der Bewertung fehlt vor Ort, ist einfach, dass ich das Turnier noch nicht besucht habe. Das steht zwar immer noch auf der Liste, aber das ist natürlich, also auch für uns ja jährlich immer dieses Problem. Wir haben irgendwie noch viele andere Turniere drumherum. Es sind viele Turniere parallel und ja, das Ganze macht es dann irgendwie schwierig, dass man es mal schafft, da hinzukommen. Ich würde mir das nämlich sehr gerne mal angucken, so vor Ort. Wie das Ganze organisiert ist, was man da so auch an Angeboten hat. Aber grundsätzlich habe ich auch keine Erklärung. Also weil es ist jetzt nicht so, dass wir da in einer Kleinstadt sind, wo man sagt, gut, da kommst du jetzt irgendwie schwer hin und da sind vielleicht nicht so viele Leute, die sich tendenziell für Tennis interessieren. Das wirst du, glaube ich, jetzt in Berlin eher nicht haben. Könnte jetzt sagen, so ein Turnier wie Bad Homburg zum Beispiel hat es ja irgendwie auch relativ schnell geschafft. Ich kann es dir ehrlich gesagt auch nicht sagen. Vielleicht ist es einfach echt eine Mischung aus allem, dass man feststellt, okay, es ist letztendlich doch irgendwie ein Überangebot an Turnieren, weil es einfach zu viel in Deutschland dann wieder ist, was grundsätzlich eigentlich gar nicht verkehrt ist, aber vielleicht ist es so ein bisschen das, dass man dann sagt, gut, da muss irgendwas hinten runterfallen von der medialen Aufmerksamkeit. Klar, dass da eine Europameisterschaft dieses Jahr noch mit reinspielt, ganz andere Nummer. Aber so richtig eine Erklärung geben kann ich dir auch nicht. Nee. Ich glaube, wir müssen uns einmal wirklich vornehmen, dass wir da nächstes Jahr mal hinfahren und uns mal einen eigenen Eindruck machen.
Das kann natürlich sein, dass man da erst, wenn man vor Ort ist, auch so eine emotionale Bindung zu aufbaut. Möglich. Ja, aber wie du schon sagtest, ich habe auch keine absolute Erklärung dafür, warum das bei mir, aber mir geht es mit Bad Homburg, muss ich fairerweise zugeben, auch so. Und das ist viel dichter dran. Also wir beide sind ja in Köln und Bad Homburg wäre jetzt nicht so weit weg von uns. Aber auch da, tja, vielleicht ist das wirklich so dieses, weil die Rasensaison auch so reingequetscht ist in alles. Du hast so diese ewig lange Sandsaison und dann bist du auch irgendwann durch und dann hast du diesen Rasensprint. Und ich meine, da wird ja wirklich viel hochklassiges Tennis in eine sehr kleine Zeit gequetscht, weil schaut man sich die Rasenturniere an im Vergleich zu anderen Turnieren und wir reden hier ja von 250-Kategorie oder 500-Kategorie, wir haben ja keine Masters auf Rasen, dann wird halt sehr viel exzellentes Tennis, weil jeder natürlich sich irgendwie auf Rasen vorbereiten will, auch in sehr kurze Zeit gequetscht. Es kann natürlich auch sein, dass das so ein bisschen ist, dass du gar nicht so richtig weißt, wo sollst du hingucken, dann guckst du vielleicht eine Partie oder so, aber nicht so sehr, du baust also nicht so sehr die Verbindung zum Turnier auf, sondern mehr die Verbindung zu den Ergebnissen, dass du guckst, okay, wie geht jemand in Wimbledon rein? Ich weiß nicht, ob es das ist, ist jetzt sehr spekulativ, aber das überlege ich gerade so, ob es auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass einfach zu viel passiert und dass man dann denkt, beschäftige ich mich dann zu Wimbledon mit. Vielleicht ist es auch das.
Da würde ich wirklich jetzt mal, also sonst biete ich ja immer an, dass ihr uns schreiben könnt. Jetzt mal konkret die Aufforderung an euch. Bitte schreibt uns mal, wie ihr diesen Punkt seht und erzählt uns vielleicht auch so ein bisschen, wie ihr die Rasensaison verfolgt. Das würde mich jetzt nämlich echt mal brennend interessieren, ob das jetzt irgendwie nur von uns so ein Ding ist, dass wir in Anführungszeichen dieses Problem wahrnehmen oder ob ihr da auch in gewisser Weise so ein Problem habt, ja, das ist alles irgendwie sehr, sehr viel und alles auf einmal und man weiß gar nicht, wo man hingucken muss und weil alles ist plötzlich irgendwie auch gefühlt in Deutschland, was ja eigentlich sehr, sehr schön ist, aber man schafft es gar nicht, von jedem einzelnen Turnier irgendwie groß was mitzunehmen. Meldet euch dazu echt sehr gerne. Wird uns freuen, glaube ich, wenn ihr da vielleicht auch für uns das so ein bisschen nochmal sortiert und eure Gedanken dazu gebt.
Ja, total. Und vielleicht auch, wenn ihr bei den Turnieren wart, vielleicht könnt ihr dann auch was dazu schreiben, wie es so ist da. Also vielleicht fehlt uns da wirklich auch einfach so dieses, also ich meine, ich war in Halle, war ich schon und das ist ein tolles Turnier, alles, gar keine Frage. Und da habe ich auch mehr aufmerksam, vielleicht weil es auch so lange ist. Aber das würde mich mal interessieren, wer vielleicht schon mal in Berlin, Bad Homburg war. Stuttgart war ich auch schon, fällt mir gerade ein.
Ja, ich auch.
Hm. Einfach mal, gerade die Damenturniere würde mich mal mega interessieren, wenn da jemand vor Ort war, wie die da so sind. Vielleicht ist das echt auch nur so Wahrnehmungsverzerrung.
Aber das ist so ein Punkt. Also, und wahrscheinlich ist das eine Verzerrung, aber Berlin kenne ich, wie gesagt, nicht, sagte ich gerade. Habe ich aber so von dem, was ich Social Media mäßig wahrnehme, kriege ich nicht wirklich so einen Eindruck, wie da so die Grundstimmung ist. Bad Homburg, wo ich auch selber noch nicht war, würde ich unheimlich gerne mal hin. Aber da habe ich ja zum Beispiel so am Tagen des Aufbaus schon von einigen Leuten irgendwie was bei Instagram gesehen und da habe ich irgendwie den Eindruck, da ist halt jetzt schon Party.
Ja. Ja, ich habe gesehen, glaube ich, Caroline Wozniacki war schon da, die ist dann noch zum Fußball gegangen, Dänemark. Kann natürlich auch echt damit zusammenhängen, wie so ein Turnier sich verkauft. Also vielleicht ist da Berlin auch anders, einfach von der Art, wie das Turnier Leute anspricht. Vielleicht ist das auch das so. Wobei, wenn ich so Bilder aus Berlin sehe, ich zumindest jetzt das, was da so Social Media mäßig abläuft, auch so Interviews und so, habe ich schon das Gefühl, dass die Spielerinnen Spaß haben und dass da auch Fans da sind, die sich freuen. Also Ja, wirklich. Wer schon mal bei den Turnieren war, und wir würden uns wirklich freuen, da mal eine Meinung zu bekommen. Es schreiben uns ja immer wieder Hörerinnen und Hörer, die bei Turnieren waren, wie es so ist. Würde mich wirklich mal interessieren, ob man da einfach betriebsblind ist oder vielleicht es einfach auch anders empfindet. Wär wirklich mal spannend. Ja. Und sonst Proletenausflug.
Richtig, genau. Das machen wir definitiv. Ja, und dann vielleicht zum Abschluss schauen wir sogar noch mal ein bisschen auf Wimbledon selbst. Gespielt wird da jetzt noch nicht. Ich sagte es gerade, die Qualifikation in Roehampton, die startet jetzt kommende Woche. Aber wir haben schon ein paar Wildcards bekommen. Und da, Henrike, ist, glaube ich, gerade ja dieses Jahr vielleicht der Blick noch mal ein bisschen anders. Denn wir hatten ja für die French Open im Vorfeld echt eine, finde ich, sehr emotionale Debatte rund um die Wildcards. Da ging es natürlich unter anderem auch um Dominic Thiem, der keine fürs Hauptfeld bekommen hat und dann ja in der Qualifikation verabschiedet wurde vom Turnier. Man sieht zumindest, gerade wenn man bei den Frauen schaut, dass ja doch Wimbledon es ein bisschen anders handhabt. Da sind nicht nur britische Spielerinnen. Angelique Kerber hat eine Wildcard bekommen, Naomi Osaka, Emma Raducanu, klar, ist sowieso Britin, aber hätte sie wahrscheinlich sogar auch gekriegt, hätte sie einen anderen Pass, würde ich mal jetzt einfach vermuten. Caroline Wozniacki auch. Bei den Männern ist es schon ein bisschen anders, da ist es dann sehr britisch, aber grundsätzlich können wir, glaube ich, sagen, so die Bereitschaft, auch eine Wildcard an, ich sag mal, Spielerinnen und Spieler zu vergeben mit hohen Verdiensten, ist in Wimbledon durchaus gegeben.
Ja, absolut. Wimbledon beteiligt sich ja auch nicht mehr an diesem Wildcard-Tauschsystem. Die anderen drei Grand Slams halten ja immer eine Wildcard für einen Vertreter der anderen beiden Grand Slam-Nationen frei. Also zum Beispiel bei den US Open wird es auf jeden Fall für einen französischen Spieler und einen australischen Spieler bzw. Spielerin eine Wildcard geben. Das macht Wimbledon nicht, was natürlich den Raum frei macht für die, wie man es jetzt bei den Damen gibt, für die Vergabe von Wildcards an Spielerinnen und Spieler, vielleicht jetzt basierend mehr auf den Verdiensten oder den Ergebnissen. Klar, dass natürlich Grand Slams ihre Wildcards hauptsächlich an Vertreter der eigenen Nation vergeben, ist ja jetzt nun nichts Neues und ist ja auch erwartbar. Das machen ja sehr alle Turniere eigentlich, weil es ja auch eine Chance ergibt. Aber ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass in Wimbledon schon auch ja, der Verdienst zählt, also ist es vielleicht auch mehr so ein typisch britisches Ding, ich weiß es nicht. Und bei den Herren ist ja noch eine Wildcard offen, genauso wie auch bei den Damen. Also da könnte durchaus sein, dass sich da noch was findet, was dann nicht britisch ist.
Ja, wobei bei den Herren muss man dazu sagen, die geht eigentlich in der Regel immer an den Sieger des Challengers in Ilkley, die letzte Wildcard.
Ja. Ja, gut, das weiß ich jetzt nicht.
Das wurde auch nicht immer gemacht. Also ich glaube zum Beispiel, wenn jetzt ein Spieler, der eh schon im Hauptfeld stand, gewonnen hat, gingen die jetzt nicht automatisch an den Finalisten. Ich glaube, das war nämlich sogar letztes Jahr auch eine Diskussion rund um Sebastian Ofner, der, glaube ich, im Finale unterlegen war. Ja. Ich meine gegen Jason Kappler, der aber im Hauptfeld stand. Und Ofner hat dann nicht die Wildcard bekommen, sondern schon ein anderer Spieler.
Aber ich glaub, sowas, ja.
Erstmal müssen wir damit rechnen, glaube ich.
Das kann natürlich sein, dass sie das noch einrechnen für die Ilkley. Also ich meine, bei den Qualifying Wildcards haben sie die Playoffs schon eingepreist. Ne? Für die Qualifyings gibt es jeweils 9 Wildcards. Und da sind 2 dieser Wildcards bei Damen und Herren für die Playoffs reserviert. Ja, stimmt. Bei den Herren Ilkley, das kann natürlich sein. Sie haben es aber zumindest so nicht reingeschrieben. Weiß nicht, gibt es das für die Damen auch? Haben die Damen auch? Müssen die um die letzte Wildcard spielen?
Ich wüsste jetzt kein Turnier, wo sie das machen, ehrlich gesagt.
Ja, ich erinnere mich auch nicht. Ich gucke jetzt gerade mal Ilkley. Tennis?
Also in Ilkley kann man ja mal gucken, weil da ist sogar jetzt Zeitpunkt der Aufnahme schon Halbfinale. Da sind halt auch wirklich nur Spieler im Halbfinale, die nicht im Hauptfeld sind. Sogar auch bekannte Namen. David Goffin zum Beispiel ist dabei. Benjamin Bonsi.
Ja.
Also müssen wir, glaube ich, mal davon ausgehen, dass die Wildcard schon da in die Richtung geht.
Du hast völlig recht. Das habe ich jetzt tatsächlich komplett vergessen. Wer könnte es denn dann werden? Bonsi, Maillot, Goffin oder Swider, der ein US-Amerikaner ist scheinbar. Ja, gucken wir mal.
Genau, ja. Ja, und bei den Damen? Also ich wüsste nicht, dass es ein Turnier gibt, wo das in den letzten Jahren gemacht wurde. Schreibt uns da natürlich auch gerne, wenn ihr da doch mehr wisst. Vielleicht ging das bisher einfach komplett an uns vorbei. Aber Eclay, das ist ja so ein bisschen schon echt Tradition, dass das gemacht wird.
Ja, du hast völlig recht, habe ich komplett vergessen, dass das das natürlich ist. Dann wird das die auch sein. Aber dann ist bei den Damen zumindest noch eine frei. Für whoever.
Genau, da sind wir dann gespannt. Ja, Henrike, dann haben wir auch noch mal einen kleinen Ausflug dahin gemacht. Wir haben jetzt quasi in die vergangene Woche geguckt, in diese Woche und ja, eigentlich schon in die übernächste Woche. Also sehr zukunftsgewandt sind wir hier unterwegs. Und hast du noch einen Punkt über etwas, das wir hier diese Woche sprechen sollten?
Nee, Tennis-related fällt mir tatsächlich nichts ein. Es ist schlimm. Man sollte ja denken, unser Sport ist einer der Sportarten, die irgendwie immer Geschichten bietet. Aber vielleicht bin ich auch einfach betriebsblind.
Na, ich wollte gerade sagen, vielleicht sind wir betriebsblind oder einfach schon so abgestumpft, dass wir vieles schon gar nicht mehr als Nachricht
komplett
sehen.
Komplett emotionslos.
Das kann natürlich auch sein. Ja, aber sonst, wenn euch vielleicht noch was einfällt, schreibt uns natürlich gerne. kontakt@tennisproleten.de, soziale Netzwerke, Tennisproleten zu finden, Facebook, Twitter, Instagram etc. Eigentlich in der Regel gut auffindbar. Dort gerne natürlich auch per Direct Message oder kommentiert unter unseren Beiträgen. Ja, und vergesst nicht, uns zu schreiben in Bezug auf Berlin, Bad Homburg allgemein, wie ihr so die Rasensaison verfolgt, wahrnehmt, ob euch das zu schnell geht, ob ihr sagt, nee, das ist doch eigentlich alles gut überblickbar, ihr seid da eher das Problem. Gerne melden. Und ja, in der nächsten Woche, ich sagte es sogar zu Anfang schon, haben wir dann die nächste Vorschau schon wieder. Vorschau Nummer 3 in diesem Jahr auf ein Grand Slam, nämlich Wimbledon. Da werden wir mal gucken, dass wir einen guten Termin ausmachen mit dem lieben Schwelli von den Sandplatzgöttern. Dann wird Tobi auch hoffentlich wieder mit dabei sein. Und ja, dann werden wir in großer Runde besprechen, was Wimbledon uns dieses Jahr so bieten wird.
Ja, und es ist auch noch Zeit, sich für unser Tippspiel anzumelden. Also, wer Lust hat, sich durch Wimbledon durchzutippen und das Turnier auf diese Weise noch mal intensiver zu erleben, ist herzlich eingeladen über Instagram oder Twitter. Meldet euch an, ein einfaches Ich und Wimby Hot unter dem Tweet-Post zum Turnier und ihr seid dabei. Es ist sehr, sehr lustig. Also macht mit. So könnt ihr auch Wimbledon. Wer immer schon mal Wimbledon-Sieger werden wollte, das ist eure Chance.
Richtig, ja. Die Regeln, wie das denn Ganze genau abläuft, das gibt es dann auch dementsprechend in den sozialen Netzwerken. Ja, und sonst können wir uns jetzt echt nur noch, glaube ich, verabschieden. Genießt das Wochenende, auch wenn ihr vor Ort seid bei einem der Turniere oder auch in der nächsten Woche dann in Bad Homburg. Und bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.